Dabei muss man einfach sagen, sind Frauen mehr als 50% der Gesellschaft. Also 51,6, um es genau zu sagen. Wir Frauen sind schlauer, wir machen mehr Hochschulabschlüsse, wir sind schneller, wir sind smarter. Das ist alles in Studien bewiesen, das denke ich mir jetzt hier auch nicht aus. Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich die Männer bashen will, aber das sind erstmal die Zahlen. Fakt ist aber, wenn du siehst, wer oben ankommt, sind es eben nicht mehr viele Frauen.
Willkommen zurück bei unserem Big Bang Podcast. In 2026 ist das heute unsere erste Folge, dem Format, in dem wir hier über Themen sprechen, die Arbeitswelt, Unternehmenskultur und Gesellschaft nachhaltig durch KI verändern. Ich bin Aysche Mese, Host des Big Bang KI Festivals und Geschäftsführerin von DUB Unternehmer und freue mich heute ganz besonders auf ein Gespräch mit einer Unternehmerin, die ein bislang tabuisiertes Thema strategisch auf die Agenda von Unternehmen hebt. Julia Neun, CEO von Peaches und Vordenkerin im Bereich Female Lifecycle Management und seit Dezember ja auch, wie ich weiß, Vorsitzende des VDU-Landesverbands Weser-Ems. Glückwunsch nochmal zu der herausragenden Wahl, liebe Julia.
Dankeschön.
Oh, den VDU muss man ja auch gratulieren, dass sie so jemand Tolles für dich dafür gewinnen konnten. Beim Big Bang KI Festival im letzten Jahr 25 hat Julia mit ihrer Keynote Female Lifecycle Management vom Tabu zur Strategie wichtige Impulse gesetzt. Und heute sprechen wir darüber, warum weibliche Lebensphasen kein Randthema sind, sondern eher ein entscheidender Faktor für Führung, Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen. Das Ganze hat nämlich auch seine guten Seiten. Herzlich willkommen, Julia.
Dankeschön, liebe Aysche, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Julia, du führst ja Peaches als Plattform, die weibliche Lebensphasen strategisch sichtbar und gestaltbar macht vor allem. Wenn du dein persönliches Warum dahinter in einem Satz oder vielleicht auch mehr beschreiben müsstest, welches wäre das?
Also, wir wissen ja, dass wir in den nächsten Jahren massive Einschnitte haben, was das Thema Erwerbstätige angeht. Und wir wissen auch, dass Deutschland strukturell einfach ganz schlecht aufgestellt ist, was das Thema Frauenfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit in unseren Unternehmen angeht. Wir sind also nach wie vor sehr männlich dominierte Unternehmen, sowohl in der Führung als auch von der Grundidee. Und das führt natürlich dazu, dass Frauen eben nicht gleichberechtigt Karriere machen können. Und es geht hier heute sozusagen gar nicht darum, oder auch von uns, von Peaches, gar nicht darum zu sagen, wir wollen irgendwie zwei Lager aufmachen, Frauen und Männer, sondern es geht uns vielmehr darum, wie können denn alle den gleichen Weg laufen? Was braucht es denn in den Unternehmen für Strukturen, für Prozesse, damit Unternehmen wirklich Chancengleichheit herstellen können und nicht immer nur darüber reden. Und wir als Peaches, und deswegen nochmal das Warum, deswegen haben wir uns auch sehr ganzheitlich aufgestellt. Also wir sind auf der einen Seite mittlerweile eine Unternehmensberatung, haben dafür auch tatsächlich einige Preise einheimsen dürfen, weil wir eben tatsächlich sehr viel skandinavischen Wind auch in die Unternehmen bringen, sehr viel Prozesse verändern, Strategien verändern, das eben auch in die Personalstrategie etablieren, eben auch so Themen wie Frauengesundheit, die dann eben ganz viel Auswirkungen haben auf, ob Frauen in der jeweiligen Lebensphase Karriere machen können, aber eben auch so Vereinbarkeitsthemen. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite eine Unternehmensberatung, auf der anderen Seite sind wir eine oder Deutschlands führende Benefits-Plattform für diese Themen. Und on the top stehe ich natürlich auf diversen Bühnen und darf eben auch über dieses Konzept Female Lifecycle Management und über Frauen, wie bekommt man mehr Frauen in Führung, was braucht es in den Unternehmen, wie machen es die Skandinavier, was können wir lernen von denen und das eben auch auf den deutschen Bühnen oder den Bühnen dieser Welt eben auch vortragen. Und da hat es mich natürlich riesig gefreut, Aysche, dass ihr mich auch eingeladen habt auf dem KI-Festival, was ja nun wirklich das Festival ist rund um KI, KI-Tools und so. Wir beschäftigen uns natürlich auch intern mit solchen Themen wie KI-Agenten und so. Aber gerade eben auch in Bezug auf Frauen finde ich halt dieses KI-Thema auch wahnsinnig interessant.
Ja, finde ich auch total. Und das Thema KI und vielleicht bessere Vereinbarkeit, das eine schließt das andere ja vor allem nicht aus, kann aber auch sehr, sehr unterstützend wirken. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ich würde gerne zum Thema Female Lifecycle Management, das ist ja dein Ansatz, stellt die Frage, wie Unternehmen weibliche Lebensphasen bewusst in Strategie, Führung und Personalentwicklung integrieren. Was war denn der Moment, in dem dir klar wurde, das ist jetzt kein Randthema, sondern das ist ein richtiges businessrelevantes Thema? Und eben hast du ja auch schon was von den skandinavischen Ländern erzählt, die da weiter sind. Vielleicht gibt es da Best Practices, von denen wir lernen können.
Ja, absolut. Also es gibt jede Menge Best Practices, von denen wir lernen dürfen, von denen wir lernen müssen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber, Aisha, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig eben, dass wir eben schauen, wie müssen unsere Unternehmen langfristig verändert werden, damit wir wirklich wirtschaftlich uns wieder ganz anders aufstellen. Und da ist es eben ganz relevant, die Lebensphasen jetzt mitzudenken. Wir haben also dieses Konzept Female Lifecycle Management habe ich selber entwickelt. Wie kam es dazu? Was war sozusagen dieser ausschlaggebende Moment, den du angesprochen hast? Ich bin ja, also man sagt Multigründerin, ich finde den Begriff immer so ein bisschen überkandidelt, aber ich habe ja in meinem vorigen Leben sozusagen schon andere Health-Tech-Unternehmen gegründet, im B2C-Bereich so. Und damals mein erstes Unternehmen kurz vor Corona gegründet. Wir sind da Deutschlands führender Online-Kursanbieter im Bereich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt gewesen. Ich bin eigentlich damals mit diesem Kinderwunsch-Thema gestartet. Und dann kam Corona und es waren ja Online-Kurse und da haben die Leute über Nacht, waren sie dann zu Hause und haben gedacht, okay, jetzt kriegen wir Kinder oder wir schaffen uns einen Hund oder eine Katze an. Dementsprechend sind meine Online-Kurse explodiert, weil du musst, das war ja damals so, du bist, wenn das zum Beispiel nicht geklappt hat, dann bist du zur Gynäkologin gegangen, die hat im Zweifel gar keine Ahnung oder zumindest nicht in der Tiefe. Dann gibt es ganz, ganz lange nichts auf dem Gesundheitsmarkt und dann kommt die private Kinderwunschklinik. Und diese Lücke, die es im Gesundheitssystem quasi gab, gerade dieser Block dazwischen, den konnten wir damals mit meinem Unternehmen schließen. Und so bin ich an ganz viele Frauen drangekommen sozusagen und ich habe dann zum Beispiel auch so Online-Seminare gegeben, so übers Wochenende. Und dann haben wir auf einmal mit 6.000 Frauen online am Wochenende so ein holistisches Ding gemacht.
Wahnsinn, ja.
Und das war irre. Und sind damals die Systeme zusammengebrochen, waren wir ja gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Dann haben wir nachher Slots verteilt, dass sie sich nacheinander einwählen mussten, weil die Zoom-Sessions uns einfach, es war alles down dann auf einmal. So, wir haben es geschafft, sozusagen diese technische Herausforderung zu lösen. Aber was halt immer mehr kam, ist dieser Einfluss, den Unternehmen tatsächlich haben, ob Menschen das Gefühl haben, jawohl, ich kann jetzt mit der Kinderplanung anfangen oder ich schieb's nochmal wieder 5 Jahre oder nochmal. Und ich habe ja gemerkt, wo die alle arbeiten. Ich wusste um deren Herausforderung. Und als sozusagen mein damaliges Unternehmen super lief, habe ich immer mehr gedacht, okay, eigentlich müsste ich dieses ganze Konzept, was ich mir immer so denke in meinem Kopf und was ich auch von den Skandinaviern beobachte oder eben auch aus anderen Ländern Einflüsse mitbekomme, das müsste man eigentlich in unsere B2B-Welt heben, in Form, weil es das nicht gab. Also es gab damals so die ersten, als ich angefangen habe, gab es so die ersten Frauen, die so im Bereich Female Empowerment was gemacht haben, wo man sagt, okay, so Mindset-Themen. Aber es liegt ja nicht an uns Frauen. Also ja, okay, wir Frauen haben trotzdem Mindset-Themen, na klar. Aber erstmal ganz ehrlich gesprochen, es liegt an unseren nicht vorhandenen Strukturen, warum Frauen oftmals nicht Karriere machen können. Und dann heißt es immer, ja, die da ganz oben, die hat aber Haare auf der Zähne. Ja, na ja, das muss die auch haben, sonst wäre die niemals da oben angekommen.
Ja,
also
ja.
Frauen hatten es in der Vergangenheit alles andere als einfach, wenn sie die Karriereleiter hochklettern wollten. Und dazu kommen einfach Themen, die Männer biologisch nicht mitfühlen können, die sie nicht durchmachen und die sie auch nicht verstehen. Und da kommen wir natürlich in so Themen wie Zyklus, dass wir Frauen nun mal Kinder kriegen. Also solange Jeff Bezos die Kinder noch nicht per Amazon zu uns nach Hause bringt, fertig, gesattelt mit Haustür, Schlüssel in der Hand, solange kriegen wir Frauen die noch. Und das macht was mit einem. Also das ist ja auch eine wahnsinnige, ich meine, dir brauche ich das nicht zu erzählen als Frau, aber ich denke, ein paar Zuhörer, die können diese Infos gut gebrauchen. Die hormonelle Balance von uns Frauen ist A, wahnsinnig empfindlich und es hat nichts mit Mimimi zu tun oder dass wir Migräne haben oder dies oder das, sondern wir sind gesundheitlich komplett anders aufgestellt von der Biologie, von der Evolution her als Männer. Und das bedeutet eben auch, dass wir mit ganz anderen Themen im Alltag noch nebenbei zu kämpfen haben, als es die Männer haben. Also, und das ist immer, das wird oft so, wenn Frauen das offen ansprechen, dann wird es einem als Schwäche ausgelegt. Dabei muss man einfach sagen, sind Frauen mehr als 50% der Gesellschaft. Also 51,6, um es genau zu sagen. Wir Frauen sind schlauer, wir machen mehr Hochschulabschlüsse, wir sind schneller, wir sind smarter. Das ist alles in Studien bewiesen, das denke ich mir jetzt hier auch nicht aus. Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich die Männer bashen will, aber das sind erstmal die Zahlen. Fakt ist aber, wenn du siehst, wer oben ankommt, sind es eben nicht mehr viele Frauen.
Ich glaube, bei 20% liegen wir so, dümpelt man immer so ein bisschen drumrum, ne?
Genau, wir hatten mal 24, jetzt glaube ich, sind wir wieder auf die 19 runter. Also, und du siehst es ja zum Beispiel, dann gucken wir einmal auf unseren Bundestag, wie viele Frauen sind denn da wirklich vertreten, auch in Schlüsselpositionen. Dann ist ja auch klar, wenn keiner da ist, der unsere Lebensrealitäten vertritt, dann kann das natürlich auch keine Umsetzung finden. Und das ist mir ganz wichtig, zentral zu sagen, es sind nicht die Frauen schuld, dass das oft nicht klappt mit der eigenen Karriere. Es sind die fehlenden Strukturen, die uns es möglich machen, sozusagen eine glückliche Familie zu gründen und gleichzeitig trotzdem die Karriere voranzutreiben. Und das machen die Skandinavier wirklich massiv besser.
Ja, die haben ja auch also viel früher angefangen als wir in Deutschland beispielsweise. Ne? Das wissen wir ja. Und das System, ich weiß gar nicht, ob es Schweden oder Finnland war, dass die nach 16 Uhr einfach keine Meetings einplanen und so weiter. Das sind so kleine Schritte, die kosten ein Unternehmen erstmal nichts, ne? Aber sind unfassbar effektiv. Was ich sagen will, das sind nicht immer so teure Programme, die man da umsetzen muss, sondern ganz viele kleine Hebel sind auch wirklich so ganz kleine Banalitäten, die auch niemandem wehtun, muss man ja auch sagen. Ne?
Absolut. Und ich kann schon mal spoilern an dieser Stelle. Wir haben eine Studie mit sehr renommierten Personalunternehmen auch gemacht. Und der größte Geber sozusagen, warum Frauen Karriere machen können oder nicht, ist tatsächlich A, das Mindset der Führungskräfte. Und das finde ich super wichtig, weil das bedeutet eben, dass wir gerade auch bei Männern für diese Themen Awareness schaffen müssen. Das heißt also, das Ganze, wo oft sagt, naja, das ist ja ein Frauenthema. Nee, es ist nicht. Es betrifft uns alle und es betrifft vor allen Dingen die Führung, weil die muss am Ende auch die Frauen führen und die muss eben Frauen in ihren Lebensrealitäten oder Familien in ihren Lebensrealitäten mitdenken. So, das heißt also einmal ist es das Mindset der Führungskräfte und das andere sind tatsächlich, wie viel Angebote zum Thema Frauengesundheit gemacht werden. Warum? Weil wir einfach sehen, dass viele Themen gesellschaftlich maximal tabuisiert waren die letzten Jahre. Wechseljahre. Es kommt jetzt gerade massiv in den Unternehmenskontext. Alle würden sagen, oh Gott, jetzt müssen wir auch noch über die Wechseljahre sprechen. Ja, müssen wir, weil die Frauen nicht 60 sind und irgendwie zum alten Eisen gehören, sondern die sind mit 37, 38, 39, gehen die in die Perimenopause. Und auch da, ne, ich kriege ja oft jetzt gesagt, ja, naja, die Männer haben ja auch mal so eine Midlife-Crisis, das kann man ja dann auch vergleichen. Da kann ich
Wir können uns keinen Porsche kaufen.
Wir können uns keinen Porsche kaufen und eine 20 Jahre jüngere Frau. Nein, aber vor allen Dingen, es ist wirklich, bei Frauen ist es hormonell so, als wenn man dich von der Klippe wirft. Weißt du, auch so mit diesen krassen Hormonschwankungen, mit den Symptomen. Und es sind ja auch so Sachen wie Gedächtnisverlust, also dass man wirklich, dass einem die Sätze im Meeting nicht mehr einfallen. Viele Frauen leiden unter massiven Schlafstörungen. Wie leistungsfähig bist du denn dann noch, wenn du die Nächte lang einfach nicht mehr schläfst oder immer um 4 Uhr aufwachst? Das ist allen sozusagen, man kann gegen viele Dinge natürlich was tun, aber Fakt ist, die Frauen wissen noch nicht mal, dass sie in den Wechseljahren sind. Weil es in den letzten Jahren durch diese Tabuisierung, auch durch diese gesellschaftliche Tabuisierung, hat es eben dazu geführt, dass die Frauen nicht aufgeklärt sind. Wir werden nicht aufgeklärt. Und die Gynäkologen wissen zum Teil auch nicht in der Tiefe Bescheid, weil die zum Beispiel das Thema Kinderplanung oder also Kinderwunsch und auch das Thema Wechseljahre ist kein, ist kein Deep-Kurs bei denen im Studium. Das lernen die nur oberflächlich. Das heißt also.
Und es gibt ja auch immer neue Erkenntnisse dazu, ne? Das ist nicht so gut erforscht gewesen. Das ist leider auch Teil der Wahrheit, genau.
Das ganze System rund um auch Forschung hat sich immer um Männer gedreht. Man hat Untersuchungen oder Forschung nie an Frauen gemacht. Warum? Weil es ja lästig ist. Die haben sozusagen durch den Zyklus mit Eisprung und nicht und zweite Zyklushälfte sind die Ergebnisse immer anders und deswegen hat man immer alles an Männern erforscht. Fakt ist aber, dass wir ganz anders auf Medikation, Antibiosen etc. reagieren und das natürlich dementsprechend auch alles, dass wir einfach anders funktionieren. Und deswegen ist es auch so bescheuert, dass viele Unternehmen noch so auf dem Track sind, wir sind alle gleich. Wir sind null alle gleich. Also wirklich null. Und das zeigen halt diverse Zahlen mittlerweile. Gott sei Dank. Und immer mehr Unternehmen sagen sich halt, nee, das Thema Frauengesundheit gehört bei uns auf die Agenda. Und eben letztendlich alle Themen rund um Frauenförderung, die wirklich auch einen und dafür stehen wir, dass man eben datenbasiert arbeitet, dass das Thema nicht mehr so soft gespielt wird, nicht mehr so weich darüber redet und wir fassen uns alle an die Hand und hüpfen hier ein bisschen im Kreis herum und reden nicht drüber, sondern wir wollen das Thema datenbasiert, messbar angehen, weil es eben zeigt, dass wenn Unternehmen sich wirklich frauen- und familienfreundlich ausrichten, dass es dann eben auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenz bedeutet, dass es einen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.
Das passt gut in den nächsten Themenkomplex, den ich vorbereitet hatte. Und zwar viele Organisationen und Unternehmen digitalisieren ja auch gerade Prozesse. Ich meine, wir sind in Deutschland ein bisschen hinterher gewesen, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir es jetzt aufholen, weil wir es auch für die KI brauchen. Die Unternehmen sprechen aber selten über menschliche Lebensrealitäten im Arbeitsalltag. Welche Rolle kann denn die KI dabei spielen, Mitarbeiterinnen entlang ihrer Lebensphase besser zu unterstützen, jetzt ohne dabei Empathie zu verlieren? Ne, man kann ja jetzt nicht sagen, ich habe gesehen, die Tabelle sagt, du bist jetzt in den Wechseljahren und das erklärt, warum du morgens immer so unkonzentriert bist, vielleicht nicht so ganz, aber was für Chancen siehst du da dran?
Naja, ich sehe auf jeden Fall die große Chance der Aufklärung. Das heißt also, wenn ich mal den Prompt reinhaue, dass man sozusagen mal eine Übersicht haben möchte für die wichtigsten Lebensphasen, für das Thema Frauengesundheit, wie das mein Unternehmen vielleicht auch beeinflusst in Zukunft, was ich wissen muss im Thema, im Vergleich vielleicht internationale Wettbewerbsfähigkeit, dann schmeißt es einem, glaube ich, schon jede Menge Infomaterial raus. Und ich glaube, das alleine hilft schon mal, zu sagen, man schafft schon mal Awareness fürs Thema. Also ich glaube, das ist schon mal das eine. Dann kann man natürlich auch immer sagen, ich denke, KI wird einem auch wirklich helfen können, zum Beispiel, dass man wirklich sagt, man macht für die Elternzeit eine ganz intensive Begleitung, Betreuung, dass man auch sowas zum Beispiel ja ganz einfach mit KI beeinflussen kann, dass man sich da automatisierte, richtig tolle Ketten erstellt, dass die Frauen jede Woche irgendwie auch was nach Hause bekommen, dass das Thema Bindung auch mal ganz anders angegangen wird. Denn nach wie vor verlieren die Unternehmen jede dritte Frau in der Elternzeit. Also das zeigen halt...
So einige wollen das auch, ne? Das muss man sagen, ne? Wenn man sich manchmal anguckt, was die für wieder zurück Onboarding-Themen oder Programme anbieten, da ist es in der Regel sehr schwach, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Das ist schwach und das ist im Gegenteil, wenn man das auch wieder mit Skandinavien vergleicht, das läuft da vollkommen anders. Da ist die Frau sozusagen nicht weniger wert, nur weil sie sozusagen jetzt ein Kind bekommen hat und dann in Teilzeit weiterläuft, sondern das wird maximal angepasst. Die Frauen machen nach wie vor Karriere. Ich sag mal, es hängt viel mehr an dem Thema Performance statt an dem Thema Zeit. Also, dass man wirklich sagt, man wird auch für seine Leistung und nicht für sozusagen die Lebenszeit bewertet, die man jetzt in einem Unternehmen ableistet, sondern es ist natürlich auch vollkommen klar, dass wenn eine Familie oder eine Frau ein Kind bekommt, dass sie dann nicht vielleicht direkt wieder in Vollzeit einsteigen kann und sogar einige machen es ja und passen dann dementsprechend ihre Infrastruktur an. Ich würde nie sagen, dass ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass Unternehmen eben in Zukunft Lösungen haben, weil sie ansonsten Leute verlieren, die sie in Zukunft nicht mehr verlieren dürfen, weil sie die Menschen brauchen. Und gerade in großen Konzernen sehen wir eben, du gibst dir ja am Anfang wahnsinnig viel Mühe. Also ganz viele Unternehmen machen ja ganz viel, um eben auch Female Talents ganz gezielt einzustellen. Gerade auch in Branchen wie IT oder so. Und wenn du dann es nicht schaffst, die letztendlich in diesen Lebensphasen zu halten, dann gehen die zum Konkurrenten, der sich besser aufgestellt hat.
Ja. Das sehe ich auch so. Und gerade der demografische Wandel, wir lesen und hören ja sehr viel dazu, dass die ganzen Babyboomer jetzt aktuell und in den nächsten Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden und dass es richtige Lücken geben wird. Die eine Hoffnung ist ja, dass wir viel durch KI-gestützte Systeme auffangen können, aber wir werden eben nicht alles durch KI-gestützte Systeme auffangen können und nicht sofort vor allem. Und da ist umso wichtiger, die weiblichen Mitarbeiterinnen an sich zu binden. Und man muss auch sagen, es schadet ja auch den männlichen Kollegen nicht, wenn das Unternehmen insgesamt auch familienfreundlicher wird. Ne? Es ist ja nicht immer nur, wir sprechen immer nur darüber, dass es frauenfreundlicher wird, aber eigentlich ist es ja, dass es insgesamt wahrscheinlich sogar menschenfreundlicher wird, wenn es möglich ist, dass man Care-Zeiten nehmen kann und sozusagen eine richtige Richtlinie für gibt. Also insofern, man bindet nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer ans Unternehmen.
Absolut, denn gerade wenn wir eben auch auf neue Generationen schauen, dann siehst du, dass das Thema Familie immer mehr ein geteiltes Thema wird. Also die Frauen heutzutage, die sagen nicht, ich gehe voll in Elternzeit, sondern der Partner geht zur Hälfte mit in Elternzeit. Und das sehen wir immer mehr, immer stärker, dass gerade junge Männer eben sagen, nein, ich gucke wirklich, ob ich bei einem familienfreundlichen Unternehmen arbeite, denn ich möchte meiner Vaterrolle auch gerecht werden. Die Generation, dass Frauen komplett zu Hause bleiben und Männer da weiterlaufen, die stirbt aus. Und das sehen wir in den Zahlen. Wir sehen es aber auch wirklich in den Einstellungen. Also man muss sich, glaube ich, nur mal mit der Gen Z oder den Generationen auch später sozusagen unterhalten. Die haben da ganz klare Ideen, dass die auch Teil der Familie sein wollen. Und deswegen, und wir sehen es jetzt in vielen Unternehmen, wenn Männer Elternzeit nehmen wollen, werden sie nach wie vor, gerade in höheren Positionen, werden die nach wie vor belächelt. In Skandinavien zum Beispiel ist es wirklich Daily Context. Also da gehen die Väter um 4 genauso ihre Kinder abholen und dann sind die abends wieder ein bisschen online oder so und machen da weiter. Also dieses.
Und das funktioniert gut, muss man sagen. Ne? Also wir haben unseren Chefredakteur, der jetzt auch demnächst in Elternzeit geht und auch 2 Kinder hat und das wirklich wunderbar mit seiner Partnerin in Kooperation macht und das stört hier keinen und wir können uns als Unternehmen sehr gut darauf einstellen.
Und es ist wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen, ne? Dass das Unternehmen wirklich das auch gleichberechtigt fördern, weil du siehst eben, also nach wie vor ist es in Deutschland, in ganz vielen Unternehmen so, wenn du als Frau sagst, du gehst um 2 dein Kind aus der Kita holen, dann verdrehen alle die Augen. Wenn das ein Mann sagt, dann Standing Ovations, ne? Und wow, was bist du für ein toller Vater, wo du. Und also diese Ungerechtigkeit zum Teil, ne, die uns, und wie gesagt, es geht mir nie darum, dass wir sagen, Frauen gegen Männer, sondern wir müssen es hinbekommen. Und es hat Skandinavien einfach, finde ich, hervorragend geschafft, dass wir eine Arbeitswelt schaffen, in der Frauen und Familien oder vor allen Dingen eben Familien das gleichberechtigt leben können, so dass es aber eben keine Auswirkung auf oder Nachteil für ihre Karriere bedeutet. Und wenn man, und wie du schon sagst, mit KI, durch KI, werden ja auch viele Unterstützungstools geboten, die natürlich auch viele Dinge effizienter, effektiver gestalten. Und ich glaube, gerade in dieser Kombination KI reinholen, Frauen und familienfreundlicher werden, kann man wirklich ein wahnsinnig wettbewerbsfähiges Unternehmen aufstellen.
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben sehr, sehr viele gute Beispiele dafür, wie gut das gelingt. Und du hast ja auch gesagt, die skandinavischen Länder leben uns das sozusagen als Modell vor. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das umgesetzt bekommen. Wir haben ja eben schon mal am Rande so ein bisschen über das Thema KI gesprochen. Du bist ja auch Unternehmerin, erfolgreiche. Wie siehst du denn das Thema KI im Unternehmenskontext? Setzt ihr das schon strategisch ein? Seid ihr dabei, das zu organisieren, zu planen? Oder wie siehst du das?
Wir sind tatsächlich schon in der Umsetzung. Das heißt, wir machen schon ganz, ganz viel mit KI. Wir sind auch gerade dabei, sozusagen die ersten KI-Agenten zu etablieren bei uns. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich nicht First Row unterwegs, aber ich glaube, wir sind doch schon sehr weit vorne. Und wir haben auch speziell sozusagen schon einen KI-Beauftragten, nennen wir es mal so, der sich wirklich rund um die Uhr wirklich nur mit diesem Thema KI auseinandersetzt und wie man uns als Peaches damit eben noch effizienter, noch effektiver, noch schneller, noch smarter machen kann. Und wie gesagt, da haben wir zum Beispiel gerade im letzten Jahr schon massiv über das Thema KI-Agenten gesprochen, weil das was ist, was, glaube ich, gerade für Startups auch super spannend ist, weil es natürlich ja auch eine, möchte ich mal sagen, vielleicht auf den ersten Blick wirkt es kompliziert und auch teuer, vielleicht sowas zu etablieren. Aber auf den zweiten Blick, wenn das einmal funktioniert, dann ist das natürlich wahnsinnig günstig. Und dieser KI-Agent kann einem natürlich wirklich tolle Sachen abnehmen, wo man sonst vielleicht eine ganze Person einstellen müsste. Und gerade für also ich zum Beispiel, meine Startups sind alle gebootstrapped gewesen oder sind alle gebootstrapped. Das heißt, ich bin immer organisch gewachsen. Und ich glaube, Startups, die so sich aufstellen, haben nochmal eine ganz andere Herausforderung, denn wir dürfen selten falsche Entscheidungen treffen. Und
Eigene Geld, ne?
Das ist das eigene fucking Geld, um das mal ganz hart zu sagen. Und du bist auch rucki-zucki erledigt. Also wenn ich zu viele falsche Entscheidungen treffe, dann bedeutet das Insolvenz für mich, ja, weil ich natürlich einen ganz schmalen Grat gehe und eben nicht mehr die Schuhe vorne aufblasen kann, wie das eben manche Startups machen. Aber ich würde sagen, deswegen ist mein Unternehmergeist sicherlich anders geschult als vielleicht von manchen anderen. Und wir sind immer, jetzt auch mit Peaches, wir sind seit letztem Jahr profitabel. Und das wir sind immer organisch gewachsen und immer smart. Und deswegen ist KI für mich auch so ein wichtiges Thema, weil ich natürlich sehr schnell gelernt habe, sowas dann auch eben zu nutzen und eben mutig zu sein, was viele, wenn man jetzt auch gerade mal den KI-Gap zwischen Männern und Frauen anschaut, ich war immer sehr mutig und habe immer gleich gesagt, nein, wir müssen das ausprobieren, wir müssen da als Erster mit dabei sein, ne? Und müssen da uns dementsprechend auch ranwagen an die Themen. Ich weiß natürlich, dass Konzerne und auch große Mittelständler da natürlich auch nochmal ganz andere Herausforderungen haben. Aber ich glaube, sich auf den Weg zu begeben und loszulegen, ist immer die richtige Entscheidung.
Das sehen wir bei vielen anderen Unternehmen auch. Und je früher man anfängt, desto besser ist es natürlich. Jetzt frage ich gerne unsere Gäste und Gästinnen hier immer, welches KI-System nutzt du denn eigentlich am liebsten? Oder Tool?
Das ist wirklich eine fantastische Frage. Ich bin natürlich ich bin schon ein ChatGPT-Lover.
Ich glaube, das sind viele von uns, richtig?
Ich glaube auch. Also ja. Das macht einfach viele Dinge für mich im täglichen Leben einfach schneller und einfacher.
Ja.
Ich habe mich jetzt gerade mal an dem Bildbearbeitungstool Banana von Google. Von
Gemini, ne? Ja, genau. Habe ich auch gerade gemacht, ja.
Und jetzt sage ich dir mal was, Aisha. Das war für mich ein bisschen deprimierend, weil das soll ja das beste Bildbearbeitungstool sein. So, jetzt habe ich da meine Fotos reingeschmissen und habe gesagt, mach mir mal was mit einem weihnachtlichen Hintergrund, weil ich wollte das für einen Weihnachtspost haben.
Ja.
Und und was antwortet mir Gemini? Die sagen, oder dieses Banana-Tool, das hat mir dann geantwortet, liebe Julia hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, da das eine Person des öffentlichen Lebens ist, darf ich die leider nicht bearbeiten. So, das war jetzt ein bisschen frustrierend.
Aber gut, dass der Kontrollmechanismus funktioniert, ne? Weil es gibt ja so Deepfake-Bilder, die man nicht haben will.
Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt schreibe ich dem einfach, dass ich das doch selber bin. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, ihn auszutricksen. Ich habe dann auch irgendwie andere Bilder von mir hochzuladen, die auch definitiv nirgendwo sind. Aber er erkennt mich immer wieder.
Das ist der Preis des Fame.
Oder auch nicht. Da muss ich mir jetzt sozusagen nochmal was Neues überlegen. Aber wie gesagt, und das ist eben, es ist dieses Trade Error, ne? Also ja. Ich glaube, gerade so für einen persönlich ist es natürlich immer dieses Try and Error. Witzigerweise, vielleicht jetzt auch ganz, ganz interessant, ich habe jetzt meine Auftaktveranstaltung in meiner neuen Rolle als Vorsitzende für den VDU, eben für den Bereich Bremen und Weser-Ems. Und meine erste Auftaktveranstaltung wird witzigerweise zu dem Thema KI und KI-Agenten sein. Also das ist unser Deep-Thema an dem Abend, wo dann sozusagen auch Maike Müller, die CEO von FET, kommen wird und eben da auch über das Thema KI KI-Agenten sprechen wird. Die machen das auch, die etablieren eben KI-Agenten in vielen Unternehmen. Und die wird uns sozusagen einen Einblick in ihr Doing geben. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Also deswegen, KI ist wirklich ein Thema, was mich mittlerweile ja täglich natürlich begleitet.
Und hast du einen Prompt, wo du sagst, das ist life-changing? Oder ich habe den das erste Mal benutzt und war so super begeistert?
Nee, ich glaube, da bin ich gar nicht so, so festgelegt. Also,
oder hast du einen Trick, wie du am besten arbeitest?
Ein Trick? Ich glaube, da bin ich ehrlicherweise, da gibt es, glaube ich, Leute, die wirklich hochprofessionell das
machen. Ja, natürlich. Also klar, die Spezialisten, die machen ja auch den ganzen Tag nichts anderes, ne? Das muss man ja auch dazu sagen.
Also ich glaube, ich bin da sehr simpel unterwegs. Was ich ja gelernt habe, wenn es einem nicht gefällt oder sowas, der rausschmeißt, soll man ruhig auch sagen, du sollst dir mehr Mühe geben. Das fand ich ganz witzig, dass man den auch sozusagen ein bisschen rüben darf. Und das
ihn erziehen.
Ja, dass dann die Ergebnisse scheinbar besser werden. Ja. Das hatte ich auch schon ein paar Mal und habe dann auch tatsächlich da meine Route rausgeholt. Und das hat schon funktioniert. Also das war interessant. Zumindest hat er danach dann auch gefragt, ja okay, wenn dieses Ergebnis jetzt nicht gut ist, möchtest du es mir so? Er hat dann nochmal nachgefragt, damit ich das nochmal spezifizieren konnte. Und das hat natürlich dann zu einem besseren Ergebnis geführt. Also ich glaube, manchmal muss man dem Ding auch sagen, dass man eben noch nicht der Perfect Prompter ist. Es ist ja auch ein Lernprozess und ich finde,
wir werden besser und die KI-Systeme werden besser.
Genau. Ne? Ich glaube, viele trauen sich da nicht ran, weil jetzt auch, wenn man auf LinkedIn guckt, die perfekten Prompts und dann gibt es da schon so Sheets und dann muss man die runterladen und was man nicht alles wieder machen kann. Ich würde sagen, einfach installieren, loslegen. Das ist halt auch ne, so meine Unternehmermentalität, gar nicht immer so viel gucken, was andere machen, erstmal selber machen und irgendwas Sinnvolles kommt schon hinten bei raus. Und ich glaube, da ist man auch gut beholfen mit.
Ja. An der Stelle möchte ich gerne unsere letzte traditionelle Frage einmal stellen. Ich habe jetzt gerade gesehen, das Gespräch lief so gut und so schön, dass man gar nicht mehr die Zeit im Auge hatte. Aber die haben wir natürlich ein bisschen im Auge. Du warst ja, jetzt müssen wir sagen, im letzten Jahr, nämlich 2025, bei uns auf dem Festival, beim Big Bang KI Festival auf der Bühne. Und höchstwahrscheinlich sehen wir uns ja spätestens am 16., 17. September wieder bei uns auf der Bühne beim Big Bang KI Festival in Berlin. Diesmal ja auch in der größeren Location in der Station in Berlin, weil wir auch wesentlich mehr Gäste erwarten und ein bisschen mehr Platz haben. Und ich frage immer ganz gerne, mit wem würdest du beim Big Bang KI Festival gerne essen gehen und warum? Das kann Lunch oder Dinner sein.
Oh, ja, da müsste ich jetzt ja erstmal auf die Gästeliste gucken.
Wir sind ja noch so früh, du kannst ja auch jemanden wünschen und wir schauen, ob wir das hinbekommen, den oder diejenige noch mit einzuladen.
Mit wem würde ich gerne lunchen gehen?
Oder Dinner, je nachdem.
Ah, Dinner ist auch eine schöne Sache.
Ja.
Also man sagt ja immer, man soll groß denken, ne? Also da machen wir jetzt auch mal das große Fass auf. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir sozusagen First Row Politik haben. Also der Herr Merz, mit dem würde ich mich gerne mal zusammensetzen. Ich glaube gerade, was das Thema CDU und Bundestag angeht, haben wir, was Frauen angeht, da auch ein Way to go. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, auch da, wir haben zu wenig Frauen, die dort auch tatsächlich sich um das Thema Lebensrealitäten gucken, kümmern. Und auch, wenn man in die CDU selber schaut, wissen wir auch, wie es da um das Thema Frauen und Zahlen steht. Von daher, und ich glaube, das wäre auch tatsächlich ein geeigneter Gast, der eben auch mal darüber sprechen kann, wie das Thema KI und Gesellschaft funktionieren kann. Stichwort auch beispielsweise, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, wenn wir eben auf die digitale Versorgung bei Ärzten schauen, dass man vielleicht in Zukunft dieses Thema Telemedizin wahrscheinlich auch mit KI unglaublich beeinflussen kann. Also da gibt es viele Bereiche, wo ich mich wirklich auch sehr gesellschaftskritisch tatsächlich mit ihm auseinandersetzen wollen würde.
Da sind wir dabei. Wir haben ihn auch schon eingeladen und die endfinale Antwort steht noch aus, aber vielleicht ist das jetzt nochmal ein Grund mehr zu kommen. Wir werden sagen, es ist noch ein Lunch mit der lieben Julia.
Genau. Liebe Grüße.
Danke, liebe Julia, für diese super interessanten Einblicke und dafür, dass du zeigst, wie sehr eben wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Gesundheit und gelebte Unternehmenskultur dann zusammengehören können. Wenn ihr dieses Gespräch spannend fandet und noch tiefer in diese Themen eintauchen wollt, dann sehen wir uns beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Dort kommen VordenkerInnen, UnternehmerInnen und ExpertInnen zusammen, um Zukunft nicht nur zu diskutieren, sondern gemeinsam zu gestalten. Darum geht's bei uns auf dem Festival. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt neugierig, bleibt im Gespräch und wir hören uns in der nächsten Folge unseres Big Bang KI Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.